Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit uns allen. Ja, wir hörten ja den Predigttext heute schon aus dem Philipperbrief. Und ich möchte ihn heute einmal so gestalten, als wäre er eine Revolution. Eine Revolution der Liebe. Revolution heißt nämlich Umwälzung. Bedeutet Umsturz der Machtverhältnisse. Wir kennen blutige Revolutionen wie die Französische Revolution oder auch die Russische Revolution. Aber wir kennen auch friedliche Revolutionen wie die Wende, die zur Wiedervereinigung von Deutschland geführt hat. Ob gewaltvoll oder ob friedfertig. Die Motivation ist eigentlich immer eine Unzufriedenheit der bestehenden Herrschafts- und Besitzverhältnisse. Die Revolutionen gingen immer von unten gegen die da oben, von den Unterdrückten, von den Armen, von den Leidenden gegen die Herrschaften und gegen die Reichen aus. In unserem Predigttext geht es jedenfalls um eine Revolution, um eine Umwälzung der Machtverhältnisse, aber nicht aus Hass oder aus Neid gegen die da oben. Nein, der Philipperbrief spricht eher von einer Revolution aus Liebe. Und sie beginnt nicht unten, sondern sie beginnt ganz oben im Zentrum der Macht. Jesus Christus. Gott in Person gibt seine Herrschaft und seine Macht auf und er kommt herunter zu uns als Mensch auf diese Erde. Tiefer noch sogar. Er kommt selbst zu uns in einer Krippe. Und bei seiner Geburt, oder vielmehr von seiner Geburt bis zu seinem grausamen Tod der Kreuzigung. Es handelt sich dort auch um eine doppelte Revolution sogar. Eine von oben nach unten und dann wieder eine, wo Jesus am Kreuz erhöht wird über alle Reiche, über Himmel und über die Erde. Heute am Palmsonntag wollen wir diese erste Revolution ein bisschen in den Blick nehmen. Die zweite, die folgt ja dann nach Ostern bis Himmelfort. Heute will ich gerne vier Punkte dieser Revolution der Liebe mit euch ein bisschen durchmachen. Die erste ist die Revolution der Liebe, die einzigartig ist. Dass Gott zu den Menschen herabsteigt, selbst Mensch wird, um die Menschen zu retten. Das ist einzigartig. In allen anderen Religionen kommt das nicht vor. Dass Götter zum Beispiel in der griechischen Mythologie, der Zeus gelegentlich als Mensch auf die Erde gekommen ist, verkleidet, das ist damit nicht zu vergleichen. Dass Gott wirklich und echt Mensch wird und auf alle göttlichen Eigenschaften verzichtet hat, das ist etwas ganz Besonderes. Dass er unter uns den gleichen Bedingungen hier auf der Erde ausgesetzt war und gelebt hat, wie wir, das gibt es sonst nirgends. In jeder anderen Religion gibt es das nicht. Und ich habe heute drei kleine Geschichten mitgebracht. Und die erste möchte ich euch jetzt erklären. Ein Mann, der fiel in eine Grube und kommt nicht mehr heraus. Da kommt Konfuzius vorbei und schaut hinab und sagt, armer Mann, du tust mir leid. Warum warst du auch so töricht und bist in diese Grube gefallen? Wenn du wieder herauskommst, dann sei ja vorsichtig, damit du nicht wieder hineinfällst. Und danach kam Buddha vorbei Die sichtbare Wirklichkeit, das ist nur ein Schein und ein Trug. Du musst meditieren und der sichtbaren Welt nach innen entkommen. Dann wirst du deiner Not entschwinden. Dann kam Mohammed vorbei. Dass du in die Grube gefallen bist, ist Schicksal, das ist Kismet, das ist Gottes Wille. Du musst dich ihm und seinem Willen beugen. Und wenn du genügend gute Taten getan hast, sodass sie die schlechten Taten überwiegen, dann wird er dir eines Tages helfen und dich erlösen. Und schließlich kam Jesus Christus an der Grube vorbei und hörte den Mann weinen und schreien. Und Jesus, er kletterte in die Grube hinunter, nahm den Mann auf die Schultern und hob ihn heraus. So ist unser Gott, so ist unser Jesus Christus. Auch wenn hier die verschiedenen Religionen und Philosophien ein bisschen verkürzt charakterisiert sind, so wird doch eines deutlich. Die Revolution der Liebe, dass Gott selbst Mensch wird, die gibt es nur bei Jesus Christus. Und diese Revolution der Liebe, sie ist auch notwendig. Und nun komme ich zu meiner zweiten Geschichte. Ein Mann, der geht mit seinem Sohn auf einer geteerten Straße spazieren. Und plötzlich hört der geteerte, asphaltierte Weg auf. Nebendran stehen noch die Baumaschinen und wahrscheinlich geht es am nächsten Tag weiter. Und der Mann geht mit seinem Sohn weiter und da sehen sie einen Ameisenhaufen mitten auf dem Weg. Du Papa, sagt der Junge, wenn morgen die Baumaschinen kommen, da werden sie den Ameisenhaufen zerstören. Können wir nichts dagegen tun, um das zu verhindern? Ein so schöner Bau und so viele Ameisen. Und vor allem die Ameisen sind ja auch wichtig für unsere Umwelt. Können wir sie vielleicht retten? Und der Vater sagt, ja, wie denn? Wenn du noch so laut schreien würdest, sie könnten dich nicht verstehen. Doch der Junge hat für eine andere Idee. Er nimmt so einen Holzstecker, legt ihn vor den Ameisenhaufen und scheucht die Ameisen auf dem Weg neben die Straße. Aber die Ameisen laufen einfach wieder zurück. Dann nimmt der Junge sein Stecken und versucht, in den Ameisenhaufen reinzustechen. Und ist alles gewuselt und die Ameisen fangen an, ihre Eier tiefer in die Gänge zu tragen. Nichts passiert. Und schließlich gibt der Junge auf. Es gäbe doch vielleicht doch eine Möglichkeit, sagt der Vater. Einer von uns beiden, der müsste selbst zu einer Ameise werden. Er müsste als Ameise zu ihnen gehen und sie warnen und sie dazu bringen, ihren Bau zu verlegen. Aber ob sie uns dann glauben, wenn wir als einfache Ameise zu ihnen kommen, wer weiß. Ja, wir Menschen standen und wir stehen in Lebensgefahr, obwohl es den meisten gar nicht bekannt ist und dass sie es auch gar nicht erst ahnen. Die Menschen waren damals auch in einer großen Gefahr, durch den Zorn Gottes umzukommen, wie schon einmal durch die Sintflut. Und der einzige Weg, uns Menschen zu retten, war, dass Gott selbst Mensch wurde, um uns zu warnen, um auf die Gefahren, aber auch um die mögliche Rettung uns näher zu bringen. Aber das Tragische passierte. Die meisten Menschen glaubten Jesus nicht. Gerade weil er eben als einfacher Mensch unter ihnen lebte. Selbst als er mit Zeichen und mit Wundern darauf hinwies, dass er von Gott kommt, lehnten viele ihn ab und brachten ihn schließlich ans Kreuz. Ja, Jesus, er sah diese Ablehnung und diese Feindschaft auf sich zukommen und er ließ sich dennoch nicht davon abhalten, diesen Weg zu gehen, diesen bitteren Kelch zu trinken. Er opferte sich selbst, um uns zu zeigen, wie sehr er uns Menschen liebt und wie weit er bereit ist, mit dieser Liebe für uns zu gehen, um auch Gott zu zeigen, wie gehorsam er aus Liebe zu ihm ist. Und dieser Gehorsam, den hat Gott akzeptiert als die Erfüllung seiner Forderungen an uns Menschen. Weil Jesus als Mensch, als unser Vertreter diesen Weg des Gehorsams stellvertretend für uns bis zum Ende ging. Deshalb lässt Gott dir als gerecht gelten, die sich im Glauben hinter unseren Herrn Jesus Christus stellen. Sie werden von Gottes Zorn verschont, um seines Gehorsames willen. Und so wird dieser Weg von Jesus für uns zu einer Rettung aus dem Verderben und aus der Schuld. Für uns war diese Revolution der Liebe notwendig und auch die letzte Chance auf eine Rettung. Und diese Revolution der Liebe, sie ist auch radikal. Denn Gott, er macht keine halben Sachen. Auch nicht bei der Menschwerdung damals. Er entäußerte sich, oder wie wir heute gelesen haben auch, er entleerte sich. Er gab alles Göttliche auf und wurde wirklich echter Mensch aus Fleisch und Blut. In einem Jesus-Film von Martin Scorsese, da wird eine Szene dargestellt, die so in der Bibel eigentlich nicht vorkommt, aber sie ist sehr eindrücklich. Bevor der Jesus vom Teufel in der Wüste verführt wird, begegnen ihn Frauengestalten in roten, wallenden Gewändern, wurde es. Und sie fragen Jesus, ob er wirklich bereit ist, auf alles Göttliche zu verzichten und als schlichter Mensch zu leben. Und Jesus, er willigt ein und dann hört man einen lauten, herzzerreißenden Schrei, wie später dann der Schrei am Kreuz. Und damit soll diese wirkliche, diese totale Menschwerdung von Jesus deutlich gemacht werden. Aber der Abstieg von Jesus auf die Erde, das erfolgte nicht als erwachsener Mensch, so auf die Erde gebeamt werden, nein, Jesus, er wird als Säugling in einem Stall geboren. Er erlebt gleich am Anfang Flucht und Todesgefahr. Eine Kindheit in der Fremde, in Ägypten. Ein Leben, aber auch in der Aufopferung für viele Menschen. Und zum Schluss einen ganz schmählichen Tod. Und nun zu meiner dritten kleinen Geschichte, die den Titel Die Gerichtsverhandlung trägt. Da erzählt die Autorin darin, wie die Menschen aller Völker vor Gottes Thron zum Gericht versammelt werden. Und kurz bevor Gott mit dem Gericht beginnt, entsteht Unruhe unter den Menschen. Einzelne treten hervor und schreien, wie kann Gott eigentlich über uns richten? Er hat ja gar keine Ahnung, wie es uns hier auf der Erde gegangen ist. Was weiß er schon von den Menschen? Was weiß er schon von dem Leid? Er lebt da oben in seiner Wolken, in seiner Herrlichkeit und er meint, über uns richten zu können. Und der eine ruft sogar, als Jude wurde ich im KZ gequält und umgebracht. Und ein anderer, ich war ein nie erwünschtes Kind. Ein Leben lang wurde ich mit Füßen getreten, weil ich unehelich war. Und ich, rief der Nächste, ich wurde gelyncht, ohne jede Schuld, nur weil ich eine andere Hautfarbe hatte. Und so ging es weiter. Überall hörte man die Klagen gegen Gott, der um des Himmels willen doch gar nicht richten dürfte. Und schließlich, wie es bei uns Menschen so üblich ist, bildeten sich Gruppen und diese Gruppen wählten dann Sprecher. Und diese Sprecher fassten dann einen Beschluss. Bevor Gott die Menschen richten darf, muss er zuerst einmal selber als Mensch auf dieser Erde gelebt haben. Als Mensch wie alle anderen auch, ohne diese göttlichen Vorurteile und Vorteile. Er soll als Jude geboren werden. Und die Legitimation seiner Geburt soll angezweifelt werden. Niemand soll wissen, wer sein Vater ist. Er soll von seinem besten Freund verraten werden. Und von einem korrupten Richter soll er verurteilt werden. Und von sadistischen Soldaten soll er gefoltert werden. Und von einer gröhlenden Menge soll er dann ausgelacht und verschmäht werden. Und öffentlich soll er hingerichtet werden. Und den grausamsten Tod soll er erleiden, den man sich nur vorstellen kann. Und in diesem Moment tritt Jesus vor diese Menschenmenge. Und plötzlich erkennen alle, Gott, er hat das alles ja schon längst getan. So radikal ist die Liebe, die Revolution der Liebe Gottes. Nichts Menschliches ist Gott fremd. Nicht die höchsten Freuden, aber auch nicht das tiefste Leid. Ja, diese Revolution der Liebe, sie ist vorbildlich. Paulus hält den Christen in Philippi diese Revolution der Liebe als Vorbild vor Augen. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Denn Jesus war nicht nur wirklich ein echter Mensch, er war auch der wahre Mensch. Er war nicht nur ein Mensch wie wir, sondern zum Glück auch ein Mensch ganz anders wie wir, nämlich ohne Schuld. Er hat das Menschsein so sehr gelebt, wie es sich Gott es damals bei der Erschaffung der Menschen vorgestellt hat. Ein Leben in Liebe und ein Leben in Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Ein Leben für die Aufopferung für unseren Höchsten, für unseren Schöpfer und auch für unsere Mitmenschen. So hatte sich Gott einmal vorgestellt mit Adam und Eva und mit den Nachkommen. Aber wir wissen ja, was wir Menschen daraus gemacht haben. Und deshalb hat Jesus dieses Modell von Anfang an, dieses Menschsein von Anfang an wieder hervorgeholt und in seinem Leben verwirklicht. Deshalb wird er auch der zweite Adam, der wahre Mensch genannt. Und deshalb ist sein Leben Vorbild für uns alle Christen auf dieser Welt. Nicht nur der Drang nach oben zur Macht und zu Reichtum, zu Herrschaft und zu Ruhm, sondern der Weg nach unten, das ist der göttliche Weg. Der Weg der Liebe, der Weg des Dienstes, aber auch der Weg des Gehorsams. Und das ist auch der Sinn der jährlich wiederkehrenden Passionszeit, dass wir uns immer wieder vor Augen stellen und führen lassen, was Jesus aus Liebe zu uns und auch zu seinem Vater für uns getan hat, damit wir von den Sünden erlöst sind. Damit es uns aber auch prägt, dieses Jesusleben, müssen wir ihm nachfolgen. Müssen wir unser Leben so ausrichten, wie Jesus es uns vorgezeigt hat. Und damit es uns prägt und damit es das Leben uns auch verändert, damit sich sein Jesusleben vor allem in uns einprägt.